Himmelklar ist hier. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Verena Tröster und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn er kennt sie alle, die Anekdoten rund um die Papstwahl. Es gibt ja kaum etwas Spannenderes als ein Konklave, vor allem wenn der Journalist und Vatikankenner Ulrich Nersinger aus dem Konklaven-Nähkästchen erzählt. Strengste Geheimhaltung herrscht, wenn die Kardinäle cum clavis, also mit Schlüsseln, in der Sixtinischen Kapelle eingeschlossen werden. Und doch gibt es immer wieder Fälle, wo Informationen den Weg nach draußen finden.
Vor dem Konklave hat man also Mikrofone gefunden, eine Leitung. In diesem Fall war es relativ harmlos. Das hatten die Techniker von Radio Vatikan vergessen. Aber man hat auch Wanzen gefunden,
die von Journalisten installiert wurden. Noch heikler wird's, wenn Kardinäle zu Spionen werden.
Ich kann mich entsinnen, bei der Wahl von Pius dem X. war es so, da war auch alles hermetisch abgeschlossen, aber dann hatte ein Journalist einen Deal gemacht, er sollte ihn informieren von einem Fenster des Apostolischen Palastes, er würde sich dann etwas weiter mit einem Fernglas aufstellen und das ist tatsächlich gelungen.
Wie genau und welche Informationen da ausgetauscht wurden, heute gibt's die Antworten in unserer Folge Tatort Konklave mit Ulrich Nersinger. Ganz herzlich willkommen bei uns im Himmelklar-Podcast. Danke für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Sie haben ja wahnsinnig viel um die Ohren aktuell. Wie erleben Sie persönlich denn diese Zeit rund um dieses Konklave als gefragter Experte?
Ja, ich erlebe sie unter besonderen Verhältnissen. Ich bin zurzeit durch eine Erkrankung noch etwas ans Haus gebunden, kann also nicht nach Rom kommen, bin also nicht so mobil, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Aber das hat auch seine Vorteile. Ich bekomme dann doch hier viel mit, am Computer viel mit, durch zahlreiche Telefonate, natürlich auch durch das Fernsehen und bin natürlich in den letzten Tagen doch so manchmal am Abend war ich dann an meinem Limit angekommen, weil doch die Anfragen sehr, sehr häufig kamen und das doch einen dann doch den ganzen Tag im Grunde in Anspruch nahm.
Ja, die Tagesschau hat angerufen, viele, viele andere Medien, alle wollen ihre Expertise. Ist das für Sie persönlich, weil Sie haben ja auch eine Leidenschaft für diese Thematik, ist das für Sie eine Hochzeit oder überwiegt es, dass es anstrengend ist?
Nein, es ist doch eine Hochzeit. Es ist natürlich auch ein Hochkampftag dann manchmal, also sich durch die Interviews dann zu kämpfen. Es heißt zu kämpfen, aber weil natürlich man auch irgendwie die zeitlich ordnen muss, dass man sagen muss, nein, ihr müsst das eine halbe Stunde früher machen oder eine halbe Stunde später. Aber es macht eigentlich Spaß, wenn man von Spaß reden kann bei einem tragischen Vorfall mit dem Tod eines Papstes und der Sedis Vacans. Aber es ist doch etwas, was mich doch sehr nicht nur berührt, sondern auch in gewisser Weise, also auch doch sehr, sehr, ich will nicht sagen freudig, stimmt, das wäre das falsche Wort, aber doch sehr, sehr interessiert und doch also auch befriedigt in manchen Bereichen.
Gibt es denn eine Frage zum Konklave, die Sie nicht mehr hören können, damit ich diese Frage vielleicht auch erst gar nicht stelle?
Ach, da gibt es so viele. Man kann jede Frage stellen. Das ist, da mittlerweile bin ich da also auch geeicht drauf. Das ist kein Problem.
Okay. Was ja im Moment wahnsinnig spannend ist zu sehen, ist, dass auch Menschen, die gar nicht katholisch sind, die mit Kirche nicht viel zu tun haben, gerade so interessiert sind und dieses Thema so verfolgen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wieso fasziniert das Konklave so sehr?
Ich denke, das ist noch nicht mal eine aktuelle Erscheinung, sondern das hat es immer gegeben. Vielleicht jetzt noch stärker, auch durch die sozialen Medien. Aber das Konklave ist halt etwas doch Geheimnisumwittertes, etwas Mystisches, könnte man fast sagen. Etwas, was natürlich auch das Interesse der Leute darauf lenkt. Da hat man etwas, was es sonst so in der Welt in dieser Form nicht gibt. Und das ist natürlich etwas, was man unbedingt auf irgendeine Weise miterleben möchte, man möchte mehr erfahren, man möchte so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Also ich denke, das ist ein ganz natürliches Bedürfnis, aber natürlich also jetzt speziell auf so einen Fall wie das Konklave ist das doch etwas, was die Leute doch wahnsinnig interessiert. Also praktisch nehmen die Leute dann auch an einem Krimi teil, an einem spannenden Fall teil.
Und das Paradoxe daran ist, man möchte gerne ganz nah dabei sein und in der ersten Reihe sitzen kann man aber nicht. Also gerade Journalisten zum Beispiel können eben nicht wie bei anderen Events, sag ich mal, Videos in Echtzeit auf Social Media posten. Stattdessen sind die Kardinäle, ist das, was da passiert, eingeschlossen. Wie ist das für Sie persönlich? Wären Sie gerne dabei als Journalist?
Nein, sage ich ganz ehrlich, ich möchte das eigentlich nicht mitbekommen, was sich da alles hinter den Kulissen abspielt, weil doch einiges nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Also wir haben ja jetzt alle vor kurzem den Film Konklave gesehen und da frug mich jemand, ja, ist das denn so schlimm? Dann habe ich ihm gesagt, also ich will nicht sagen schlimmer, aber es ist wahrscheinlich noch weitaus anstrengender und weitaus in gewisser Weise doch beunruhigend, aber auch hoffnungsschöpfend. Das ist, man nimmt ein Geheimnis wahr, hinter das man nur bedingt schauen kann, dass man weiß zwar um die Verhältnisse, um was es geht, aber selber teilnehmen oder jetzt aktiv werden kann man sehr schlecht. Und daher ist es wahrscheinlich ganz gut, das empfehle ich auch jedem, der sich mit der Materie beschäftigen möchte, viel zu lesen, viel in die Vergangenheit hineinzuschweifen, seinen Blick schweifen zu lassen und zu schauen, wie war das, was wird eigentlich von den Kardinälen verlangt, was sind die Vorschriften. Also ich habe den Eindruck, dass da noch also ein starkes Manko sich zeigt, dass viele Leute, auch Journalisten, auch Kirchenjournalisten, auch Kirchenmänner, noch nicht so gut informiert sind, wie es eigentlich sein sollte.
Das heißt, worüber konkret wissen die Leute nicht Bescheid?
Ja, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber in sehr vielen Bereichen, teilweise auch das, was natürlich jetzt auch das ganze Konklave, auch den Ausgang des Konklaves so offen lässt, das ist manchmal auch die Kardinäle. Ich weiß auch von Kardinälen, die nicht mehr so über ihr Kardinalat, also über ihre Aufgabe informiert sind wie früher. Also vor 40, 50 Jahren, wenn sie einen Kardinal frug, und der wusste genau, was es bedeutete, dieses Amt inne zu haben. Das habe ich manchmal jetzt den Eindruck nicht, weil natürlich auch viele ernannt worden sind, die man früher wahrscheinlich nicht ernannt hätte.
Aber es gibt ja natürlich Regeln, die alle einzuhalten haben. Also da kommt man ja dann wirklich nicht drum rum. Glauben Sie, es gibt dann Kardinäle, die überrascht sind, wenn sie ankommen? Es sind ja auch viele zum ersten Mal dabei.
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil natürlich haben wir feste Regeln, aber wir erleben ja jetzt auch, das fing schon bei der Beisetzung an, bei der Todeserklärung an, wir erleben ja auch in gewisser Weise, also auch in der Kommunikation mit den Gläubigen, mit der Welt nach außen, erleben wir vom Vatikan durchaus so ein Chaos. Also auch wir erfahren ja auch manche Sachen, die dann vielleicht in ein, zwei Stunden wieder korrigiert werden. Also es ist nicht so wie früher. Ich habe ja nun selber noch als junger Mensch die Konklave von 1978 die beiden miterlebt und dann natürlich die Wahl von Benedikt. Das sind, da war man doch besser informiert, da wusste man doch besser Bescheid. Und das scheint mir, und da war natürlich auch, es war eine geringere Zahl von Kardinälen und je weiter man zurückgeht, umso besser waren diese Kardinäle informiert, wussten auch, wie sie agieren mussten. Ich denke, wir haben heute einen großen Teil von Kardinälen, die so ein bisschen hilflos nach Rom kommen und dann natürlich unter Umständen auch sehr leicht beeinflussbar sind. Ich hätte fast gesagt, so wie die Schafe unter die Wölfe fallen, wenn man das so etwas überspitzt formulieren kann.
Sie sind ein absoluter Experte, haben Bücher über den Vatikan, über päpstliche Zeremonien geschrieben, kennen sich wahnsinnig gut aus. Deswegen sind wir dankbar, dass wir mit Ihnen sprechen können. Und wir gucken uns das Konklave ein bisschen genauer an. Also es findet statt in der weltberühmten Sixtinischen Kapelle. Gewählt wird unter Michelangelos Fresken, dem jüngsten Gericht an der Altarwand zum Beispiel. Wenn man sich das so vorstellt, also mehr Inszenierung geht ja eigentlich kaum, oder?
Nein, da haben Sie vollkommen recht. Das ist kaum möglich. Also ich kenne kein Gremium, keine Veranstaltung, kein Geschehen in der Welt, das so viel Dramatik in sich birgt wie ein Konklave.
Die Kardinäle sitzen in der Sextina dann nach Dienstalter. Handys müssen natürlich draußen bleiben. Da wird gerade auch schon viel drüber berichtet, über dieses Thema. Die Türen sind verschlossen, es darf nichts nach außen dringen. Und es ist sogar so, habe ich gelesen, dass vor Beginn Techniker den Raum nach Wanzen durchsuchen, um Abhören zu verhindern. Weil Sie viele Konklave begleitet haben, gab es da in der Geschichte auch mal Verstöße, vielleicht sogar vor Ihrer Zeit?
Immer wieder, immer wieder. Also auch in meiner Zeit gab es so etwas. Ich weiß, man hat bei einem Konklave, vor dem Konklave, hat man also Mikrofone gefunden, eine Leitung. In diesem Fall war es relativ harmlos. Das hatten die Techniker von Radio Vatikan vergessen. Aber man hat auch Wanzen gefunden. Und viele Sachen werden uns ja auch nicht kommuniziert. Darüber hält sich ja die Schweizer Garde, aber auch die Gendarmerie natürlich bedeckt, weil das natürlich auch niemanden anlocken soll, es auch zu versuchen. Also das ist heute natürlich weitaus schwieriger geworden. Früher waren die Kardinäle im Apostolischen Palast untergebracht, sie waren hermetisch abgeschlossen, man hat die Fenster verplombt, also teilweise lebten die also wirklich unter doch fast bedrohlichen Verhältnissen. Ich weiß, dass in den Konklaven von 1978 haben die Kardinäle das geltende Recht gebrochen, sind auf Stühle geklettert und haben die Plomben zerrissen, weil einfach durch die Hitze, die von draußen reinkam, es fast unerträglich wurde. Also das sind alles so Sachen, die natürlich auch wieder so eine Färbung des Konklaves geben. Aber die Absicherung ist heute natürlich noch schwieriger, weil die Kardinäle ja nicht im Apostolischen Palast mehr untergebracht sind, sondern in Santa Marta und vermutlich jetzt auch noch in anderen Gebäuden. Und dann muss auch der Weg von Santa Marta und den anderen Gebäuden bis zur Sextina muss abgesichert werden. Also da kommt auf die Gendarmerie und auch die vatikanischen Sicherheitskräfte, natürlich auch die Schweizer Garde, einiges zu. Und es gibt natürlich auch Faktoren, die dann also sehr also doch Mühe machen und doch also Sorgen machen. Also ich denke eben die Absicherung, dass kein Funkverkehr möglich ist. Man hatte beim letzten Konklave hat man Jumper, das sind Störsender eingebaut. Und man hat dann natürlich auch gesehen, man musste zum Beispiel die römische Flugsicherung informieren, dass kein Flugzeug, kein Hubschrauber über den Vatikan fliegen darf, was eh verboten ist, aber was geschehen kann, weil in Vatikannähe es auch Krankenhäuser gibt. Man hat die gebeten, nicht drüber zu fliegen, denn die Sender waren so stark, dass sie den Flugverkehr gestört hätten und dass es durchaus zu Abstürzen gekommen wäre. Und eben Versuche in das Konklave einzudringen, ist natürlich mit den heutigen technischen Möglichkeiten durchaus möglich. Sie können ja mittlerweile Wanzen auf die Größe von einem Zuckerstück im Konklave praktisch oder in Santa Marta reduzieren.
Aber obwohl Störsender installiert wurden, fällt mir sofort der Name Stefan Kulle ein, der ja den Namen Ratzinger aufs Handy bekommen hat, bevor weißer Rauch aufstieg. Also auch das hat scheinbar nicht geholfen.
Die Geschichte zeigt, es gibt immer und gab immer Lücken. Also da muss man, das ist ja auch ein menschliches Geschehen, was sich da abspielt. Also ich kann mich entsinnen, bei der Wahl von Pius dem Zehnten war es so, da war auch alles hermetisch abgeschlossen, aber dann hatte ein Journalist mit einem, der im Konklave selber noch postiert war, einen Deal gemacht, also vermutlich ging es auch um eine beträchtliche Summe Geld. Er sollte ihn informieren von einem Fenster des Apostolischen Palastes, er würde sich dann etwas weiter mit einem Fernglas aufstellen. Und das ist tatsächlich gelungen. Der betreffende Spion, wenn man das so sagen darf, ging an das Fenster und machte eine Bewegung mit einer Schere. Und da wusste der Journalist sofort Bescheid, denn es gab einen Kardinal, also Pius, der dann Pius der Zehnte wurde, der mit bürgerlichem Namen Sachto, Schneider hieß. Also Sie sehen, mit welchen einfallsreichen Methoden man gearbeitet hat und man vermutlich noch arbeitet. Und man darf auch nicht die menschliche Komponente ausschalten, denn auch unter den Kardinälen, unter den sonstigen die im Konklave sind, gibt es Plappermäuler. Gibt es Plappermäuler, gibt es auch Versuche für irgendeinen Zweck, ob das nun ein ideologischer ist oder ob das ein finanzieller ist, dagegen zu verstoßen. Und wir haben ja auch gesehen, dass auch nach dem Konklave sollten ja alle eigentlich über das Geschehen schweigen, aber dann kommen halt die Plappermäulchen und das scheinen mir bei Klerikern noch mehr vorhanden zu sein als bei normalen Menschen.
Und dass Maulwürfe, wenn wir sie mal so nennen wollen, auch aus dem Vatikan selber kommen, hat man ja auch damals schon erlebt. Ich glaube, es war der Leiter des Vatikanischen Gesundheitsamtes damals, der Informationen über den Papsttod an die Boulevardpresse verkauft hat. Welche Infos waren das damals?
Ja, das war eine sehr schäbige Sache. Das war der päpstliche Leibarzt. Der hat also während der Behandlung mit einer kleinen Kamera Fotos gemacht vom Papst, der natürlich auf dem Bett lag, mit Schläuchen in der Nase, im Mund und also schreckliche Fotos. Und hat diese Fotos dann also höchstbietend sogar verkauft. Also auch nicht nur an die nationale Presse, sondern auch an die internationale Presse. Also der hat ein Riesenvermögen gemacht. Ist natürlich dann vom Kardinalskollegium sofort suspendiert worden. Man hat ihm auch verboten, wieder den Vatikan zu betreten. Also das war, also solche Sachen passieren halt. Also da kann man nichts gegen machen. Also selbst die beste Absicherung, wenn das dann natürlich auch noch höher stehende Leute sind, der päpstliche Leibarzt hatte ja eine besondere Stellung, dann kann der natürlich eher Sachen rausschmuggeln als ein Normalsterblicher.
Wie haben Sie denn die Berichterstattung über den Tod von Papst Franziskus jetzt erlebt? Gab es da auch moralisch fragwürdige Berichte?
Ich würde nicht sagen, moralisch fragwürdige Berichte nicht. Es gab viele Fake News. Also man hat da auch gemerkt, man ist nicht so informiert, wie das eigentlich gefordert sein sollte. Und man übernimmt natürlich dann auch von anderen Quellen, übernimmt man dann Aussagen, die man anscheinend nicht überprüft hat, die dann auch unter Umständen einfach nur so dahergesagt werden. Es gibt auch Journalisten, die erfinden Sachen, also das ist leider auch eine Tatsache. Und sie kommen leider, da die Leute, an die es gerichtet ist, ja auch nicht so toll informiert sind, kommen damit sogar gut weg.
Vielleicht, weil eigentlich keine Informationen da sind und das schafft natürlich den Platz für Spekulationen.
Ja, und natürlich haben wir auch heute, das haben wir gesehen, beginnend mit der Krankheit des Heiligen Vaters, wir hatten natürlich auch große Probleme mit der Kommunikation. Das gab es auch immer, das war auch immer ein Problem. Also ich weiß, dass man Krankheiten der Päpste und auch den Tod eines Papstes immer so etwas dargestellt hat, dass es dann zu Nachfragen kam. Denken wir an den Tod von Papst Johannes Paul I. Man hat dann aus Etikettegründen hat man dann diesen Tod, ich will nicht sagen verklärt, aber der betreffende Papst wurde dann aufgefunden von einer Ordensschwester bei der Lektüre von Thomas von Kempis. Das stimmte natürlich alles nicht. Also man hat, der Papst ist beim Aktenstudium gestorben. Und ist nicht von, also er ist nicht von einer, Entschuldigung, ich habe eben gesagt, von einer Schwester, man hatte gesagt vom Sekretär, er ist aber von einer Schwester, Ordensschwester aufgefunden worden und das war damals natürlich etwas, was man nicht so kommunizieren wollte. Der Papst kann doch nicht von einer Ordensschwester aufgefunden werden, der Papst kann doch nicht beim Aktenstudium sterben, das muss eine fromme Schrift sein. Also da zeigte sich das harmlose kleine Lügen dann also etwas hervorgebracht haben, was natürlich zu einer großen Spekulation, es gab ja dann Schriftsteller, die haben den Tod von Johannes Paul I. zu einem Thriller, zu einem Krimi verarbeitet, man hat darüber vermutet, dass der Papst ermordet worden ist. Also man merkt, wenn man kleine Fehler, kleine Lügen können dann schon so etwas auslösen.
Und auch 2005, das war das Konklave, aus dem Papst Benedikt XVI. Hervorging, auch da gab es eine Geschichte um ein angebliches Tagebuch eines Kardinals, also auch innerhalb des Konklaves, Informationen kommen dann oft im Nachgang noch ans Licht. Gab es diese Tagebücher wirklich? Ist das bestätigt?
Das braucht eigentlich gar nicht die Frage zu sein. An sich die Tatsache, dass man sowas sagt. Es gibt Tagebücher. Ich habe Tagebücher geführt. Das können Sie ja alles im Grunde nicht nachweisen. Und damit kann man natürlich wunderschön arbeiten. Man kann wunderschön intrigieren. Man kann wunderschön die eigene Auffassung darstellen. Also das sind natürlich so beliebte, altbeliebte, durch Jahrhunderte eigentlich schon tradierte Möglichkeiten. Also entweder sich selbst besser darzustellen, Aufmerksamkeit zu erhaschen oder natürlich auch in bestimmten Sinne von Ideologien oder von Interessen zu arbeiten. Also da gibt es auch ein reiches Spektrum, warum das geschieht.
Schauen wir uns das jetzige Konklave zahlenmäßig mal so ein bisschen noch an. Es ist so, die Zahl der wahlberechtigten Kardinäle beläuft sich aktuell, ich glaube, auf 133. Die ziehen jetzt ein. Können Sie mal beschreiben, wie die Kardinäle genau wohnen über diesen Zeitraum? Es gibt dieses Gästehaus, aber ich glaube, es sind nicht Zimmer für alle da.
Es werden auf keinen Fall Zimmer für alle da sein, weil ja auch die Etage, wo der Heilige Vater gelebt hat, wurde ja ausgebaut, auch für seine Begleitung, für seine Absicherung, für seinen Schutz. Also sie werden nicht alle im Santa Marta unterkommen. Es gibt dort, in der Nähe gibt es noch ein Gebäude, das nennt man Alt-Sankt Martha, ist aber eigentlich nicht das wahre Alt-Sankt Martha, denn das alte Sankt Martha stand an der Stelle, wo heute das neue steht. Dort könnten Leute untergebracht werden. Ich hörte auch, dass der äthiopische Kollege im Vatikan geräumt worden ist, bis auf eine Ordensschwester, die noch da ist. Also man wird irgendein andere Gebäude finden müssen. Vermutlich dieser Annexbau, der beim Domus Sankt der Martha steht. Aber das steht noch in den Sternen oder noch in den Überlegungen der Kardinäle. Denn man muss auch bedenken, es ist nicht nur eine Frage der Unterbringung, sondern wenn Sie die Kardinäle auf mehrere Gebäude verteilen, haben Sie natürlich ein weiteres Sicherheitsproblem. Sie müssen dann natürlich auch dieses Gebäude absichern. Und wenn dieses Gebäude dann nicht in der Planung war, ist das natürlich auch wiederum eine Erschwerung. Also da werden wir noch einiges an Überraschungen vermutlich erleben.
Wie genau ist dann der Tagesablauf der Kardinäle? Also einziehen werden sie am Mittwoch. Wie sieht so ein normaler Konklavetag aus? Geht's erstmal morgens gemeinsam zum Frühstück?
Ja, also der erste Tag, also wenn die Kardinäle einziehen, da ist ja nur eine einzige Abstimmung am späten Nachmittag. Und dann folgen an den nächsten Tagen also jeweils morgens zwei Abstimmungen und am Nachmittag zwei Abstimmungen. Und wie die Kardinäle nun im Einzelnen ihr Frühstück einnehmen und wie sie den Tag verbringen, da bin ich etwas überfragt. Das wird auch wahrscheinlich auch durch die Unterbringungsmöglichkeiten sich etwas ergeben. Aber sie sind dann doch sehr gefordert in diesen Tagen, weil sie also natürlich auch, so wie das ja auch der Film Konklave zeigt, natürlich auch dann sich wieder besprechen werden, weil man natürlich eine Lösung, einen Kompromiss vermutlich sogar finden muss. Und das ist natürlich auch neben der Zeit für das Gebet, für die Feier der Heiligen Messe, werden natürlich die Konsultationen wichtig sein, die man natürlich dann auch nutzt, den einen oder anderen Kandidaten kennenzulernen, ihn abzuschätzen. Also das ist schon, glaube ich, für die Kardinäle auch ein sehr arbeitsreicher, jeweils ein sehr arbeitsreicher Tag.
Wird denn dann auch schon geklüngelt? Also man verbringt viel Zeit miteinander, man tauscht sich aus, man spricht. Es sind Männer unterschiedlicher Länder, aus unterschiedlichen Kulturen, was ja auch schon total spannend ist. Glauben Sie, da wird es auch die Situation geben, wo es Kardinäle gibt, die sich besonders positiv schon hervorbringen möchten, weil auch viele dabei sind, die sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen, der neue Papst zu werden.
Ja, das hat aber schon begonnen, bevor überhaupt der Heilige Vater verstarb. Das hat schon, als er ins Krankenhaus kam, hat das schon begonnen. Das war damals noch ein gefährliches Spiel. Man kann sich dann natürlich, wenn man glaubt, dass der Heilige Vater seine Krankheit nicht überlebt, kann man sich dann natürlich schon aufstellen, sich schon profilieren. Das ist aber immer ein gefährliches Unterfangen, weil das natürlich also auf den Betreffenden zurückfallen kann. Aber wir haben das auch erlebt. Betriebes begannen schon da Kardinäle sich aufzustellen. Und das ist natürlich während der ganzen Zeit von der Krankheit des Heiligen Vaters bis jetzt ist das natürlich immer der Fall. Also wir dürfen uns auch nicht das Konklave als eine heilige Handlung vorstellen. Es gab Kardinäle, die gefragt wurden, wie sie das Konklave empfinden werden. Einige sagen, ja, wir gehen in einen Gottesdienst. Also ich kann mich entsinnen, das fand ich damals sehr, nicht nur sehr lustig, aber auch sehr treffend. Da hat Kardinal Cordes auf eine Frage geantwortet, er empfinde den Besuch eines Konklaves wie einen Besuch bei einem Zahnarzt. Also das war, also ich denke, man muss sich davon verabschieden, dass das nun eine heilige Handlung ist, wo alle mit großer Ehrfurcht hineingehen. Das sollten sie natürlich, und das ist auch gefordert, aber es geht natürlich um viel bei einem Konklave und also ich verweise mal, ich will das jetzt nicht unbedingt postulieren, aber ich verweise auf eine Szene im Konklave-Film. Da sagt einer der Kardinäle zu dem anderen, ja, aber das ist doch kein Kampf, ne? Und sagt der andere, nein, das ist Krieg. Und ich will das jetzt nicht einen Krieg nennen, aber es werden schon Gefechte dort vorkommen. Also es ist nicht so, dass wir uns das als eine liebevolle, brüderliche Versammlung vorstellen müssen. Das zeigt ein Blick in die Geschichte, das zeigt die Berichte, die wir aus früheren Zeiten haben. Also es werden dort auch regelrecht Kämpfe ausgefochten und die werden auch schon jetzt im sogenannten Vorkonklave da sein. Also man wird versuchen, seine Interessen, seine vorgeblichen Interessen darzustellen und Leute zu überzeugen, wobei ich das Überzeugen durchaus unter Umständen mit etwas Druck verstehe.
Aber die spirituelle Dimension ist natürlich auch da. Also das ist ja der Glaube, dass der Heilige Geist mitwirkt, wenn die Kardinäle bei der Wahl einen Namen auf den Zettel schreiben, zum Altar schreiten, ihn in den Kelch legen, sagen sie ja sogar, ich rufe Christus, den Herrn, als Zeugen an, dass ich denjenigen wähle, dem ich nach dem Willen Gottes meine Stimme geben muss.
Das ist die Idealvorstellung, die ich auch unterschreibe, die auch für mich das Wichtigste ist und das Existenzielle ist. Aber ich erinnere an ein Interview, das August Everding mit Kardinal Ratzinger führte, der ihn auch nach der Rolle des Heiligen Geistes beim Konklave frug, und Kardinal Ratzinger antwortete dann doch sehr nüchtern und sagte, ja, natürlich, der Heilige Geist sei anwesend, aber man solle das auch nicht überbewerten, also so, dass der Heilige Geist also entscheidet, sondern der Heilige Geist führe die Kardinäle an einer sehr langen Leine und das bedeutet, dass natürlich auch die Freiheit des betreffenden Wählers immer gewahrt werde. Also natürlich, der Heilige Geistes anzurufen, ist auch vermutlich beim Konklave anwesend, hoffe ich doch sehr, aber man sollte jetzt das nicht so idealisieren und wirklich zu einem Gottesdienst machen. Also mir fällt eine kleine Anekdote ein, die vor vielen Jahrhunderten geschehen ist, waren sich auch die Wähler im Konklave waren sich doch sehr uneinig, man fand keinen gemeinsamen Kandidaten und man frug einen damals sehr wichtigen und sehr seriösen und sehr verantwortlichen Mann, den Kardinal Borromäus, der ja eine große Gestalt der Kirchengeschichte war, wen er empfehlen würde. Und er empfahl einen Kandidaten und sagte, das wäre der richtige Mann. Und er wurde dann auch bald gewählt von den Kardinälen. Die hatten den Ratschlag von Borromäus wahrgenommen. Und dann stellte sich heraus, dass der Betreffende im Nachhinein einen Sohn hatte, ne? Und dann hat man natürlich Karl Borromäus zur Rede gestellt und hat gesagt, ja, wieso hast du das nicht gewusst? Dann hat er gesagt, ich hab's nicht gewusst, der Heilige Geist schon, aber es wird ihm nichts ausgemacht haben. Also das zeigt so die ganze Spannbreite, die dann doch da ist. Natürlich soll es ein religiöses Geschehen sein, es soll ein doch vom Glauben getragenes Geschehen sein, aber man muss auch immer bedenken, dass eine Papstwahl geschieht ja nicht nach göttlichem Recht, sondern geschieht nach kirchlichem Recht. Also die Kirche könnte auch eine andere Form der Papstwahl einrichten. Also es ist nicht so, wir haben hier kein Sakrament vor uns, sondern wir haben eine bedeutsame kirchenrechtliche Entscheidungen vor unseren Augen.
Was wünschen Sie sich für dieses Konklave?
dass es eben doch entgegen aller Hoffnung, also Sperare contra Spem, dass es doch friedlich verläuft, dass es nicht ausufert, dass es nicht zu lange dauert, was natürlich bei der Größe des Kardinalskollegiums leicht möglich ist. Aber wir haben eigentlich bei keinem Konklave voraussehen können, wie lange es dauert. Und wenn man ehrlich ist und seriös ist, muss man da einfach auch so ein bisschen auf die göttliche Vorsehung hoffen, eben dort auf den Heiligen Geist hoffen, dass das also in einer friedlichen Atmosphäre und dass man einen Kandidaten wählt, der dann auch eventuelle verschiedene Parteiungen in der Kirche zusammenführt, der also wirklich dann seinem Namen, seinem Titel gerecht wird als Pontifex, also als Brückenbauer.
Also so ein bisschen im Sinne des verstorbenen Papst Franziskus eigentlich.
Ja, natürlich müssen seine Intentionen auch mit einbezogen werden, aber nicht alleine, sondern ich denke, das geht darüber hinaus. Also man kann das jetzt nicht an den Vorgänger festmachen, aber natürlich sollte man das, was er geleistet hat, was er gemacht hat, sollte man mit einbeziehen, auch würdigen, aber natürlich dann doch mit einem größeren Blick in die Zukunft, aber auch mit einem Blick in die Geschichte zurück.
Was gibt Ihnen Hoffnung? Das ist unsere traditionelle Abschlussfrage bei Himmelklar, Herr Nersinger. Was ist das bei Ihnen? Was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Ja, wir haben ja in diesem heiligen Jahr als Thema auch den Begriff Hoffnung. Also Hoffnung ist ja eine zutiefst christliche Tugend. Und was mir Hoffnung gibt, dass also Gott dann doch seine Kirche nicht alleine lässt, nicht, dass er doch ihr beisteht. Wir haben ja auch die Prophezeiung an Petrus. Also ich denke, da ist es so, dass selbst wenn also uns die Wahl vielleicht nicht oder der Kandidat nicht so zusagt, habe ich dann doch die Hoffnung, dass also auch da mit der Hilfe Gottes das gut verläuft, denn wir kennen ja auch den Ausdruck, auf krummen Zeilen schreibt Gott noch gerade, ne?
Das sagt uns Ulrich Nersinger, Vatikanexperte und Journalist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Das war's von uns für diese Woche. Verena Tröster ist mein Name. Ich danke sehr fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.